Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Auch an diesem 12. Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran wurden Ziele im Iran bombardiert. Die Führung in Teheran ließ im Gegenzug einmal mehr Drohnen und Raketen auf Israel und einige Golfstaaten fliegen. Wir berichten gleich aus verschiedenen Perspektiven über die Situation. Und wir haben die Folgen für die deutsche Energiepolitik im Auge, denn Wirtschaftsministerin Reiche ließ heute einen Teil der nationalen Ölreserven freigeben. Außerdem in dieser halben Stunde ein Blick in die Ukraine, wo Bundestagspräsidentin Klöckner eine Rede im dortigen Parlament hielt. Wir haben eine Reportage aus Japan im Programm, wo sich heute vor 15 Jahren die Erdbeben- und Atomkatastrophe rund um Fukushima ereignete. Der Hintergrund um 18.40 Uhr dreht sich dann um die anstehende erste Runde der Kommunalwahlen in Frankreich. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dieses Krieges gegen den Iran steht derzeit die Meerenge von Hormuz zwischen Iran und dem Oman. Sie ist weiterhin durch den Iran blockiert und das sorgt weiterhin für Einschränkungen der Öllieferungen weltweit. Zum Stand Pia Mazurczak.
Die iranische Führung hat ihre Warnungen vor einer Durchquerung der Straße von Hormuz noch einmal verschärft. Kein einziger Liter Öl werde die USA, Israel und ihre Partner erreichen, so ein Sprecher des Hauptquartiers der iranischen Streitkräfte. Und weiter, macht euch bereit für einen Preis von $200 pro Barrel. Im Laufe des Tages kam es offenbar zu mindestens zwei Angriffen auf Frachtschiffe, die Iran für sich reklamierte. Die Marine der Revolutionsgarde erklärte, jedes Schiff brauche eine Genehmigung, um passieren zu dürfen. Die Internationale Energieagentur, zu deren Mitgliedstaaten auch Deutschland gehört, hat am Nachmittag eine Rekordmenge ihrer Ölreserven freigegeben. Damit soll der Preisanstieg am Weltmarkt gedämpft werden. Der neu gewählte oberste Führer, Mojtaba Khamenei, ist offenbar bei einem Angriff zu Beginn des Krieges verletzt worden. Das bestätigte der iranische Botschafter in Zypern gegenüber der britischen Zeitung The Guardian. Bereits seit einigen Tagen kursierten in Iran Gerüchte, Khamenei sei nach seiner Wahl nicht an die Öffentlichkeit getreten, weil sein Zustand zu schlecht sei.
Während also die Lage rund um den neuen geistigen Führer Irans unklar bleibt, scheint sicher, dass eine gefahrlose Durchfahrt durch die Straße von Hormuz weiterhin nicht möglich bleibt. Die 32 Mitgliedsländer der Internationalen Energieagentur IEA haben nun beschlossen, eine Rekordmenge strategischer Ölreserven international freizugeben. Wie das Mitglied Deutschland damit umgeht, schildert Jörg Münchenberg.
Mit einem ganzen Maßnahmenbündel versucht die Bundesregierung, die starken Preisanstiege bei Öl und Gas zumindest zu dämpfen und so die Verbraucher, aber auch die Wirtschaft zu entlasten. Dazu will Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, jetzt entgegen früheren Ankündigungen doch einen Teil der nationalen Ölreserve freigeben. In Abstimmung mit der Internationalen Energieagentur, die heute die Freigabe von insgesamt 400 Millionen Barrel Öl durch ihre 32 Mitglieder, darunter auch Deutschland, beschlossen hat.
Die Maßnahme ist eigentlich ein Instrument bei Mengenknappheit. Die IEA und nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika, aber sicherlich auch, haben deutlich gemacht, dass es aber ein sichtbares Signal in den Markt geben muss, die hohen Risikoaufschläge, Spekulationsgewinne einzudämmen mit einem solchen schon gewaltig zu nennenden Schritt.
Zumal gerade viele asiatische Länder von der Blockade der Straße von Hormuz über die 25% der weltweiten Ölproduktion und 30% der Flüssiggasproduktion transportiert werden, betroffen sind. Nicht zuletzt Japan. Die Freigabe der Ölreserven soll in den nächsten Tagen erfolgen. Ob diese Maßnahme auch zu einer Absenkung des Ölpreises führen wird, bleibt jedoch offen. Kurzfristig könnte es aber einen preisdämpfenden Effekt geben, sagt der Analyst Stefan Kemper von der PNB Paribas im Deutschlandfunk.
Es ist kurzfristig sicherlich eine kleine Entspannung. Wenn man es aber langfristig betrachtet, glaube ich, ist es eher ein psychologischer Effekt, denn die Straße von Hormuz ist weiter blockiert. Das heißt, die neuen Ölvorräte, die können nicht aufgefüllt werden. Da müssen wir einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Zugleich will die Bundesregierung auch die bisherige Preisgestaltung an den Tankstellen über das Kartellrecht verschärfen. Künftig dürfen die Preise für den Liter Sprit, wie in Österreich längst üblich, nur einmal am Tag erhöht werden. Preissenkungen sind dagegen weiterhin den ganzen Tag über möglich. Auch diese Maßnahme, so die Hoffnung der Wirtschaftsministerin, könnte preisdämpfend wirken.
Das Bundeskartellamt hat in einer Sektoruntersuchung treffend von einem Rakete- und Federeffekt bei Benzinpreisen gesprochen. Kraftstoffpreise steigen bei höheren Rohölkosten extrem schnell an, die Rakete, und sinken dann bei fallenden Kosten aber nur langsam, die Feder.
Wie schnell die neue Regelung eingeführt wird, blieb zunächst offen. Der Tankstelleninteressenverband ebenso wie die Monopolkommission begrüßen die Pläne. Analyst Kemper zeigt sich, genauso wie der ADAC, dagegen eher skeptisch.
Das klingt super, nur was werden Unternehmen machen? Wenn ich weiß, ich darf nur einmal am Tag erhöhen, dann ist natürlich die Verlockung groß und es ist auch rational, einfach ein bisschen höher den Preis anzusetzen, damit ich einfach nicht böse überrascht werden kann, weil senken kann ich tendenziell immer noch. Ob man es dann macht, muss man sehen.
Schließlich will Reiche auch die Missbrauchsaufsicht des Kartellamtes verschärfen durch eine Ausweitung auch auf den Bereich Kraftstoffe. Wiederholt ist den Mineralölkonzernen Abzocke vorgeworfen worden. Bislang aber hat das Kartellamt den betroffenen Unternehmen noch nie unerlaubte Absprachen nachweisen können. Ob das alles zu Preissenkungen führt, Reiche verhalten zuversichtlich.
Offensichtlich reagieren die Märkte derzeit absolut überempfindlich, weil ja keiner weiß, wie lange die Straße von Hormuz nicht passierbar ist. Aber eine Annahme, die sich schon alleine durch Marktkommunikation materialisiert, ist, wenn dem Markt Sorge genommen wird vor Knappheit, entspannen sich Preise.
Vorausgesetzt jedoch, eine Eskalation im Nahen Osten kann verhindert werden und der Krieg zieht sich nicht über Wochen oder gar Monate hin.
Jörg Münchenberg und über die Freigabe von Teilen der nationalen Ölreserve auch ein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Über die Folgen des Kriegs gegen den Iran für die Ölversorgung weltweit debattierten am Nachmittag auch erstmals seit Kriegsbeginn die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten per Videoschalte. Im Anschluss zeigten sich die Präsidenten Macron und Trump einig über diese Freigabe internationaler Ölreserven durch die Internationale Energieagentur. Vielmehr drang nicht nach außen. Julia Borutta.
Nach der Videoschalte erklärte Macron, es sei für alle offensichtlich, dass, so wörtlich, klare militärische und politische Ziele für diesen Konflikt definiert werden müssen. Bereits heute werde dem iranischen Militär erheblicher Schaden zugefügt, dennoch greife der Iran weiterhin mehrere Länder in der Region an, was darauf hindeute, dass seine militärischen Kapazitäten nicht vollständig ausgeschaltet seien. Es sei daher Aufgabe des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, sowohl seine Endziele als auch das Tempo, das er den Operationen geben will, zu klären, sagte Macron. Für Frankreichs Politik nannte Macron 4 Prioritäten. Es gehe jetzt darum, französische Staatsbürger in der Region in Sicherheit zu bringen, Verantwortung gemeinsam mit den Verbündeten zu übernehmen, freie Schifffahrt zu ermöglichen und den Libanon zu unterstützen. Macron betonte, Frankreich werde seine langfristige Arbeit an der Seite des Libanon fortsetzen, um wirksam gegen die Aktionen der irantreuen Hisbollah-Miliz vorzugehen und dem Libanon die Wiederherstellung seiner vollen Souveränität zu ermöglichen.
Julia Borutta, ob die G7-Runde angesichts des unklaren strategischen US-Vorgehens gegen den Iran kontroverser verlief, bleibt also unklar. Sehr viel klarer verlief dagegen heute die Debatte im EU-Parlament in Straßburg zum Nahostkrieg. Klaus Remme über die Kontroversen dort.
Ursula von der Leyen nutzte ihren Auftritt vor der Parlamentsdebatte, um das Echo auf ihre Rede vor EU-Botschaftern am Montag einzufangen. Mit Blick auf geopolitische Rivalitäten hatte die Kommissionspräsidentin gesagt, man müsse der Realität Rechnung tragen. Die EU könne nicht länger Hüterin der alten Weltordnung sein. Diese Sätze wurden als Zweifel an der regelbasierten Ordnung ausgelegt. Von der Leyen erklärte heute in Straßburg:
Seeing the world as it is in no way diminishes our determination to fight for the world as we want it.
Die Welt so zu sehen, wie sie ist, wird unsere Entschlossenheit, für eine Welt zu kämpfen, wie wir sie wollen, nie schmälern, beteuerte sie. Doch die Kritik kam prompt hier von der Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten, der Spanierin Iraxe Garcia, in Richtung von der Leyen.
No a la guerra, sí al derecho internacional.
Nein zum Krieg, ja zum internationalen Recht. Sie haben gesagt, die EU könne nicht die Hüterin der alten Ordnung sein. Es geht nicht darum, ob sie alt oder neu ist, sondern wem man erlaubt, sie zu brechen.
El problema es quien permite que se viole.
Kritik am Vorgehen Israels und der USA war von der Kommissionspräsidentin aber auch heute nicht zu hören. René Repasi, Chef der SPD-Parlamentsabgeordneten, wurde umso deutlicher und zielte mit seinem Vorwurf mangelnder Solidarität mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez auch auf den Bundeskanzler im Oval Office. Natürlich habe sich das Mullah-Regime zahlreicher Völkerrechtsbrüche schuldig gemacht, aber
das gibt anderen keinen Freischein, um ihrerseits das Völkerrecht zu brechen. Der Höhepunkt der Absurdität ist allerdings erreicht, wenn auf einmal derjenige, der einen Völkerrechtsbruch benennt, ins Fadenkreuz kommt, statt derjenige, der das Völkerrecht bricht. Trumps Angriff auf Pedro Sanchez ist inakzeptabel. Daneben zu sitzen, zu lächeln und zu schweigen, ist das Gegenteil von Führungsanspruch in Europa und von Solidarität.
Kritik, wie sie so aus den Reihen der größten Fraktion der konservativen EVP-Fraktion nicht zu hören war.
We stand with the Iranian people. So let's be honest, the world is better off without this regime.
Wir stehen an der Seite des iranischen Volks, seien wir also ehrlich, die Welt steht ohne dieses Regime besser da, sagte der niederländische EVP-Abgeordnete Jeroen Lenaers. Harald Wilimski von der FPÖ, Mitglied der rechten Fraktion Patrioten für Europa, warf ein:
Obwohl ich aktiver Friedenspolitiker bin und immer gegen Krieg eintrete, ich verstehe, dass Netanyahu und Trump hier gesagt hat, man kann dem Schlachten und dem Sterben hier nicht länger zusehen und man muss hier eingreifen.
Massive Kritik an den Angriffen Israels und der Amerikaner kam aus der Linksfraktion. Bomben bringen niemals Demokratie, sondern Chaos, Tod und Zerstörung, so Marc Botenga aus Belgien.
Afghanistan, Libya, Syria, Irak. Your bombs never brought democracy and never will.
Terry Reinke und Marie-Agnes Strack-Zimmermann sprachen für die Grünen und die liberale Fraktion. Auch Reinke forderte Unterstützung für Spaniens Position, internationales Recht zu achten.
Klaus Remme. Und während das EU-Parlament einmal mehr um eine klare Linie in Sachen Nahost ringt, reist der Bundesaußenminister durch die Nahostregion. Den Startpunkt bildete gestern Israel, dann reiste er weiter nach Saudi-Arabien, von dort ging es in die Vereinigten Arabischen Emirate und er kam dann in Katar an. Markus Ambale.
Das Emirat am Persischen Golf wird seit Kriegsbeginn immer wieder mit iranischen Raketen und Drohnen beschossen. Als der Flugverkehr gestoppt wurde, saßen viele Reisende plötzlich fest, unter anderem Kreuzfahrtpassagiere, aber auch Reisende, die bei einem Asien- oder Australien-Flug umsteigen wollten. Tausende Deutsche sind inzwischen wieder in der Heimat, aber noch nicht alle. Einige wurden heute beim Abflug von Außenminister Wadephul im Transport-Airbus der Bundeswehr mitgenommen. Ein sehr ungewöhnlicher Flug also, der den Reisenden in Erinnerung bleiben dürfte. Das Auswärtige Amt spricht von einer niedrigen zweistelligen Zahl, unter ihnen drei Familien mit Kindern. Sie sollen über Saudi-Arabien nach Deutschland zurückkehren. Auf seiner Reise durch die Kriegsregion hat der deutsche Außenminister auch Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. In den Gesprächen ging es unter anderem darum, Lösungen für ein Ende des Kriegs zu suchen. Um Länder in der Region zu unterstützen, stellt das Auswärtige Amt weitere mehr als 90 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung, unter anderem für das Welternährungsprogramm und für das Kinderhilfswerk UNICEF. Damit soll Menschen im Libanon, in Jordanien, in Syrien und in den Palästinensergebieten geholfen werden.
Markus Sambale über die Nahostreise des Bundesaußenministers. Begonnen hatte Wadephul seine Reise also in Israel und dort hatte er ja dem jüdischen Staat einmal mehr deutsche Solidarität zugesichert. Der CDU-Politiker hatte von israelischer Seite aber auch signalisiert bekommen, dass man vorhabe, die Angriffe auf den Iran fortzusetzen. Jörg Poppendiek ist uns nun wieder aus Tel Aviv zugeschaltet. Wie verliefen diese israelischen Angriffe denn heute?
Also die israelische Armee greift nach eigenen Angaben dort mittlerweile rund um die Uhr an. Sie hat heute beispielsweise Verwaltungsgebäude attackiert, Polizeistationen, Flugplätze. Die Infrastruktur des Regimes wird attackiert, so bezeichnet das die Armee. Und ganz interessant, Verteidigungsminister Katz hat sich heute zu Wort gemeldet und er hat reagiert auf diese Debatte über den Zeitpunkt eines möglichen Kriegsendes. Und Katz sagt, es gibt kein Zeitlimit für die israelischen Angriffe. Bei US-Präsident Donald Trump klang das heute ganz anders. Er hat mal wieder ein Interview gegeben und in dem hat er gesagt, im Iran ist doch eigentlich praktisch nichts mehr übrig, das noch angegriffen werden könne. Und da merkt man schon, das sind doch zwei sehr unterschiedliche Bewertungen.
Welche iranischen Angriffe hat Israel umgekehrt erlebt?
Also der Iran beschießt weiter sehr regelmäßig in einer hohen Frequenz Israel. Die vergangene Nacht beispielsweise war eine der intensivsten. Im Großraum Tel Aviv beispielsweise waren die Menschen ja fast mehr in Schutzräumen als im Bett. Es gibt allerdings keine Berichte über Verletzte. Es ist also weiter so. Die Frequenz der Angriffe ist hoch, die Zahl der dabei eingesetzten Raketen allerdings eher gering.
In Israel häufen sich ja Meldungen, wonach der Iran dabei verstärkt Streumunition einsetze. Was ist dazu bekannt?
Also das israelische Militär hat sich dazu heute geäußert, sagt, dass der Iran seit Kriegsbeginn Israel mit rund 300 Raketen beschossen hat. Und in der Hälfte der Fälle waren das Raketen mit Streumunition. Die ist international geächtet, extrem gefährlich für die Bevölkerung, weil diese kleinen Bomben sich über eine große Fläche verteilen. Und diese Raketen sind auch eine Herausforderung für die Raketenabwehr. Die müssen nämlich bereits in einer sehr frühen Flugphase zerstört werden, nämlich bevor eine Rakete dann ihre Streumunition überhaupt freisetzen kann.
Wie entwickelt sich denn derweil der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah? Das zieht ja den Libanon immer stärker in Mitleidenschaft.
Also Israel ist auch sehr aktiv an dieser zweiten Front im Libanon. Auch dort greift die Armee weiter an. Weiterhin vor allem betroffen sind die südlichen Vororte von Beirut. Die gelten ja als Hochburg der schiitischen Hisbollah-Miliz. Und all das tut Israel, weil die Hisbollah eben vor mittlerweile mehr als einer Woche, kurz nach Kriegsbeginn, damit begonnen hat, Raketen auf Israel zu schießen. Die israelische Armee hat heute übrigens bekannt gegeben, dass sie zusätzliche Soldaten an die Grenze zum Libanon verlegen will, und zwar eine Brigade, die gerade noch im Gazastreifen im Einsatz ist.
Dort scheint die Situation also weiter zu eskalieren. Vielen Dank für diese aktuellen Informationen direkt aus Tel Aviv an Jörg Poppendiek. Und angesichts der Eskalation in Nahost droht das anhaltende Kriegsgeschehen in der Ukraine etwas aus dem Fokus zu geraten. Doch es gibt weiterhin wechselseitige Angriffe. Allerdings war ein Ergebnis der schon erwähnten Videoschaltung zwischen den G7-Staats- und Regierungschefs heute, dass die Sanktionen gegen Russland beibehalten werden sollen. So äußerte sich zumindest der französische Präsident Macron danach. Weitere Solidaritätsadressen mit der Ukraine drangen allerdings nicht aus dieser Runde. Anders hielt es heute Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Sie ist in die Ukraine gereist und die CDU-Politikerin hielt eine Rede im Parlament und sie traf den Präsidenten Zelensky. Einzelheiten von Nils Buhler.
Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky fand Julia Klöckner anerkennende Worte für die Leistungen der Ukraine in Kriegszeiten. Die Bundestagspräsidentin hob hervor, dass das Land in diesen Zeiten auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft Reformen etwa in der Justiz und zur Beseitigung von Korruption anstrebt.
Kriegszeiten sind Ausnahmezeiten und dann würde man normalerweise sagen, Reformen macht man später. Aber das ist wichtig und da will ich Sie ermutigen, weiter voranzugehen mit Reformen, auch was das Thema Antikorruption angeht.
Außerdem zeigte sich Klöckner beeindruckt, welche militärische Expertise sich das Land bei der Drohnenabwehr erarbeitet hat. Die Ukraine hatte Experten in den Nahen Osten entsendet, um den Ländern dort sowie den USA auf ihren Militärbasen bei der Verteidigung gegen iranische Drohnen zu helfen. Auch zu möglicher weiterer finanzieller Unterstützung durch die EU äußerte sich Klöckner. Wegen eines Streits mit der Ukraine um die russische Ölpipeline Druzhba blockiert Ungarn derzeit ein 90 Milliarden Euro schweres Hilfspaket. Die Europäische Union sei nicht immer homogen, sagte Klöckner mit Blick auf diese Diskussion.
Aber wichtig ist, sich nie provozieren zu lassen und auch umgekehrt ist nicht zu tun. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, dass wir da nicht, sagen wir mal, den Präsidenten Putin, der nicht Demokratie und Freiheit im Blick hat, dass wir ihm nicht in die Hände spielen.
Im Streit mit Ungarn hatte der ukrainische Präsident Zelensky offenbar scherzhaft angedeutet, man könne Soldaten die Adresse von Ministerpräsident Orbán geben. Der ungarische Regierungschef hatte das als Drohung gewertet. Die Ölpipeline verläuft durch die Ukraine und wurde durch russische Angriffe zerstört. Die Ukraine hält eine Reparatur nicht für schnell realisierbar. Ungarn glaubt, das sei aber möglich. Am Rande des Treffens mit Klöckner sagte Zelensky, dass er in dieser Frage sich mit der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem EU-Ratspräsidenten Costa abgestimmt habe. Die Ukraine werde ein Datum nennen, bis wann die Pipeline repariert werden kann. Das Staatsunternehmen Naftohas beschäftigt sich damit. Sie haben mir gesagt, dass es ungefähr 1,5 bis 2 Monate dauern würde. Aber wir müssen verstehen, dass wir nur die Leitung erneuern können, nicht die Ölspeicher, die von Raketen zerstört wurden. Ihre Reparatur würde 6 Monate dauern. Bei Bundestagspräsidentin Klöckner bedankte sich Selenskyj für die deutsche Unterstützung. Es sei sehr wichtig, dass Deutschland all die Jahre seinem Land während der russischen Aggression helfe. Vor ihrem Treffen mit Selenskyj hatte Klöckner als erste hochrangige deutsche Vertreterin im ukrainischen Parlament gesprochen. Dort sicherte sie weitere Hilfe zu, auch mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten, der nun in den Mittelpunkt gerückt sei.
Ich möchte als Präsidentin des Deutschen Bundestages Ihnen heute wirklich eine Sorge nehmen, die ich verstehen kann, dass Sie sie haben. Wir verlieren Sie in der Ukraine nicht aus dem Blick, im Gegenteil.
In diesen Tagen stelle Deutschland weitere Unterstützung von 200 Millionen Euro zur Verfügung.
Nils Buhler. Und wir machen noch einmal kurz in Deutschland Station. Gestern betonte Ursula von der Leyen auf einem internationalen Gipfel, dass die Europäische Union sich wieder stärker auf die zivile Nutzung der Kernenergie konzentrieren wolle. Das hat die alte Debatte über die Atomkraft hierzulande wieder aufflackern lassen. Katharina Thoms.
In der Energiedebatte werden aktuell neue Investitionen in Atomkraft diskutiert. Die EU will darauf wieder verstärkt setzen, hatte die Kommissionschefin angekündigt und auch im EU-Parlament erneut dafür geworben.
We have energy sources that are homegrown, renewables and nuclear. Their prices have remained the same over the last 10 days.
Der Bundesumweltminister sprach sich am Morgen klar gegen eine Renaissance der Atomkraft aus.
Die Atomenergie ist unsicher und sie ist auch teurer. Atomenergie immer nur mit Subventionen, auch der französische Präsident wollte auch wieder nur Subventionen. Okay. Das wollen wir nicht.
Auch Bundeskanzler Merz hatte gestern direkt reagiert und den deutschen Atomausstieg bedauert, ihn aber als irreversibel bezeichnet. Die EU will 200 Millionen Euro bereitstellen. Das Geld ist für Klimaschutz gedacht und soll private Investitionen beim Bau neuer Atomkraftwerke absichern. Im Fokus der Bau von kleineren, modular gebauten Atomkraftwerken, von denen es weltweit bisher nur 2 Erprobungsanlagen gibt. Der Wirtschaftswissenschaftler Sascha Samadi vom Wuppertal-Institut erklärte im Deutschlandfunk.
Die Technologie ist tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Es gibt erste Reaktoren, die errichtet wurden, die leider ebenfalls mit deutlich längeren Bauzeiten und höheren Kosten als geplant dann rausgekommen sind.
Im Deutschlandfunk warnte der frühere Bundesumweltminister von den Grünen Jürgen Trittin vor neuen Abhängigkeiten, in die sich Europa damit begeben könnte, unter anderem vom russischen Staatskonzern Rosatom.
Es zeigt sich, dass der Bezug von Uran mindestens in eine solche Abhängigkeit führt wie der Bezug von Gas.
Weltweit stagniert die Nutzung von Atomenergie, zeigt der aktuelle internationale Bericht zum Status der Atomenergie. Zugebaut wird vor allem in China und Russland. Zusätzlich zu langen Bauzeiten und hohen Baukosten ist die Lagerung von Atommüll nach wie vor ungeklärt und nicht eingepreist. Jürgen Trittin.
Heimische erneuerbare Energien ist das, was uns die Unabhängigkeit von Kohle, Öl und Gas bringt. Und das sollte man am Tag von Fukushima in dieser Deutlichkeit auch sagen.
Jürgen Trittin im Beitrag von Katharina Thoms. Und er hat es erwähnt, heute ist auch der Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima. Heute vor 15 Jahren erschütterte ein Erdbeben die Küstenregion im nördlichen Japan. Der entstehende Tsunami tötete geschätzt rund 20.000 Menschen und löste im Atomkraftwerk Fukushima mehrere Kernschmelzen aus. Heute wurde in Japan an vielen Orten an die Katastrophe erinnert. Wie der Alltag rund um die verstrahlte Region aussieht, beschreibt in seiner Reportage aus Japan Martin Fritz.
Der Hitachi-Express durchquert die ehemalige Sperrzone rings um das AKW Fukushima und hält auch in der Stadt Futaba, obwohl dort nicht einmal 200 Menschen wohnen. Heute steigen nur 3 Personen aus und 2 ein. Aber Futaba ist eben kein gewöhnlicher Ort. Bis zu den zerstörten Atommeilern sind es nur 4 Kilometer Luftlinie. Daher kontaminierten die damaligen Explosionswolken der Reaktorkatastrophe Futaba am stärksten. Alle 7.100 Einwohner wurden damals evakuiert. Von all den Dramen spürt man heute nichts. Rund um den neuen Bahnhof gibt sich die Kleinstadt modern. Ein kleiner Supermarkt erst vor wenigen Monaten eröffnet und ein schickes zweistöckiges Rathaus auf der Ostseite, eine Siedlung mit neuen Einfamilienhäusern und der Bauplatz für eine Schule auf der Westseite. An einigen Stellen stehen etwa 1 Meter hohe Messgeräte in großen Metallkäfigen und zeigen in roten Ziffern die Strahlung in Mikrosievert pro Stunde an. Die Werte liegen nach internationalem Maßstab im Normbereich. Entlang der 3 Kilometer langen schnurgeraden Straße zum Pazifik reihen sich neue Büro- und Fabrikgebäude. Ergebnis des staatlichen Wiederaufbauprogramms. Die Pflaumenbäume blühen schon in kräftigem Lila, aber der Pazifikwind ist noch schneidend kalt. Gemütlich warm ist es dagegen im neuen Rathaus am Bahnhof. Dort blättert Yasuharu Hashimoto, Abteilungsleiter für den Wiederaufbau, in einem Stapel von Papieren mit Grafiken und Karten. 85% der Fläche von Futaba seien immer noch stark kontaminiert, sagt Hashimoto. In den weiß gezeichneten Flächen stechen rote Zonen heraus, die verzweigten Blutgefäßen ähneln.
Wir wollen diese roten Zonen entlang von Straßen und Tälern bis 2030 wiederherstellen. Wir dekontaminieren diese Flächen und stellen die Straßen und die Wasser- und Stromleitungen wieder her.
Das offizielle Bevölkerungsziel für das Jahr 2030 ist 2000 Einwohner, rund 10-mal so viel wie heute. Aber der Beamte macht sich keine Illusionen. Dafür brauche es mehr als eine Dekontaminierung. Dabei werden überall die obersten 5 cm Boden abgetragen und alle Gebäude und Straßen abgewaschen.
Ich glaube, dass es viel länger dauern wird als bis 2030. Um das zu erreichen, brauchen wir auch Supermärkte, Krankenhäuser und Schulen, damit alle Einwohner komfortabel leben, arbeiten und wohnen können.
Mihoko Yamane zählte im Sommer vor 3 Jahren zu den Ersten, die zurückgekehrt sind. Ich treffe sie in einer restaurierten Villa im europäischen Stil. Dort arbeitet die 43-jährige Mutter von 3 Kindern als Beraterin für neue Einwohner. Sie wollte zurück, weil sie und ihre Familie ihre Wurzeln in Futaba haben. Das größte Problem für sie war die Strahlung.
Mit einem Neugeborenen nach Futaba zu gehen und dort zu leben, das machte mir Angst. Auch viele Menschen in meiner Umgebung warnten mich vor der Rückkehr. Ich habe sehr gezögert.
Yamane, eine schmale Frau mit offenem Gesicht, die langen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, löste ihr Problem. Sie trug die ersten 3 Monate nach der Rückkehr ein Dosimeter am Körper. Die niedrigen Werte beruhigten sie. Vorsichtig ist sie aber bis heute.
Ich meide Orte, wo die Strahlung mutmaßlich hoch ist, zum Beispiel Waldstücke. Aber anstatt mir jeden Tag Gedanken darüber zu machen, ist es meiner Meinung nach besser für meine psychische Gesundheit, das Leben hier einfach in vollen Zügen zu genießen.
Die Reportage aus Japan von Martin Fritz. Und die Atomkraftdebatte in Deutschland ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag, zu finden in unserer Deutschlandfunk-App. Es ist eine Horrorvorstellung, dass plötzlich ein ganz normaler Linienbus in Flammen steht und zur tödlichen Falle für Fahrer und Passagiere wird. Genau das ist gestern Abend im Schweizer Kanton Freiburg passiert. Heute gaben die Behörden Einzelheiten bekannt. Katrin Hondl.
Der tödliche Linienbusbrand im Schweizer Ort Kerzers ist vermutlich die Tat eines Mannes aus dem Kanton Bern gewesen. Das haben Polizeivertreter und der Generalstaatsanwalt des Kantons Freiburg am Nachmittag mitgeteilt. Laut Zeugenaussagen sei der etwa 60-jährige Schweizer mit Säcken in der Hand in den Bus eingestiegen, habe sich eigenartig verhalten und dann plötzlich eine Flüssigkeit über sich geschüttet und angezündet. Es gebe Hinweise auf eine psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters, hieß es. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann unter den Todesopfern des Brandes ist. Bei dem Feuer am frühen Dienstagabend sind insgesamt 6 Menschen ums Leben gekommen. 5 weitere wurden teils schwer verletzt. Die Flammen hätten sich rasch ausgebreitet und den Bus völlig ausgebrannt, berichteten die Behördenvertreter. Laut dem Chef der Kantonspolizei waren die Menschen im Bus zwischen 17 und 64 Jahre alt. Warum sie das brennende Fahrzeug nicht mehr verlassen konnten, sei noch nicht restlos geklärt, hieß es. Es würden auch Videos von Überwachungskameras ausgewertet. Der Generalstaatsanwalt rief Augenzeugen auf, sich bei den Behörden zu melden. Die Schweizer Politik reagierte schockiert auf das Unglück in dem 5000 Einwohnerort. Im Parlament in Bern gab es eine Schweigeminute. Nationalratspräsident Pierre-André Page sagte, dieses tragische Ereignis erschüttert nicht nur eine Region, einen Kanton, sondern weit darüber hinaus.
Katrin Hondl über den tödlichen Busbrand in der Schweiz zum Abschluss dieser Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon.